Deutschlandfunk Kultur plus 1.
Mit Gesa Ufer, hallo. Mein plus 1, mein Lieblingsgast heute, den verdanke ich vielen, teilweise auch wirklich lustigen Zufällen. Der größte Zufall ist wohl, dass mein Gast im vergangenen Sommer beim Segeln im Hafen von Bornholm sein Schiffchen mit dem Schiffchen meiner Kollegin vertäut hat. Und da sind die beiden wohl ganz schnell ins Gespräch gekommen und meiner Kollegin wurde ganz schnell klar, dieser Mann muss in unsere Sendung. Und hier ist er jetzt, wenigstens per Leitung aus York in Schleswig-Holstein zugeschaltet, Thorsten Mohr alias Todde. Herzlich willkommen.
Ja, moin Gesa. Freue mich da zu sein. Allerdings bin ich nicht in Schleswig-Holstein. Dann springen mir die Schleswig-Holsteiner in Niedersachsen wahrscheinlich gleich auf den Deckel. York liegt in Niedersachsen, nicht in der Elbe.
Das müssen wir natürlich sofort klarstellen. Aber das Schöne ist, Todde, obwohl wir uns gar nicht so wirklich gut kennen, wir müssen uns geradezu duzen, weil das nämlich unter Seglern so üblich ist. Und ja, Segeln, absolut. Das machen wir beide gern. Ich bin ja ziemlich neu erst dazugekommen, habe erst vor 2 Jahren meinen Schein gemacht. Aber Todde, du bist schon, ich glaube, als Kind bei deinen Eltern mit aufs Boot gekommen, oder?
Ja, das ist richtig. Meine Eltern hatten schon irgendwie immer ein Boot. Und da bin ich schon als Lütter Butcher bin ich schon mit 2, 3 Jahren auf der Elbe rumgekurft. Allerdings auf Motorbooten. Und meine Eltern haben mich dann aber, weil ich immer großes Interesse an Segelbooten hatte, wenn die vorbeifuhren, haben mich dann schon mit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren in die Segelschule gebracht von einem altehrwürdigen Hamburger Segelverein.
Ich würde mal sagen, das haben Sie richtig gemacht. Und diese Begeisterung fürs Segeln, die ist bei dir bis heute ungebrochen. Wie würdest du denn eigentlich Leuten, die das noch nie erlebt haben und die vielleicht auch überhaupt nichts aufs Boot zieht, beschreiben, was dich am Segeln so begeistert? Also was genau gefällt dir daran so?
Wie lang ist deine Sendung? Also ich kann das gar nicht so ganz kurz fassen. Ne? Also das ist ja ganz viel. Das ist die Auseinandersetzung mit den Elementen, könnte man jetzt ganz groß sagen. Da könnte man aber auch sagen, es ist einfach die Ruhe, die man beim Segeln empfindet, wenn denn das Schiff fährt. Dann hast du aber auch mal einen Sturm. Dann hast du also wieder den, ich sag mal, das Matchup mit den Elementen. Das ist ganz viel. Das, was man ganz schwer so ganz kurz fassen könnte.
Auf jeden Fall haben wir heute die historische Gelegenheit, mal mit dir, mit so einem richtig erfahrenen Seebär zu sprechen. Und du machst auch wirklich regelmäßig große, lange Touren, auch mit deiner Frau und euren 3 Kindern, schreibst dazu einen Blog. Und im vergangenen Jahr, da hast du dir mal richtig lange freigenommen und bist ja für Monate gemeinsam mit einem Kompagnon in See gestochen. Und zwar seid ihr auf den Spuren der Wikinger durch den Nordatlantik gesegelt. Also Norwegen, Island, die schottischen Highlands. Eine Tour, die sicher nicht nur seglerisch wahnsinnig anspruchsvoll war und über die du uns gleich unbedingt noch mehr erzählen musst.
Sehr gern.
Wie schön, Todde, dass du heute unser Gast bist.
Ja, ich freue mich auch.
Todde, über deinen Beruf wollen wir hier gar nicht so groß sprechen, dürfen wir übrigens auch gar nicht, aber vielleicht doch so viel, du bist bei der Wasserschutzpolizei, das ist ein Job, von dem ich völlig naive Vorstellungen hatte. Also ich habe mir den Beruf ungefähr so vorgestellt, wie in dieser Fernsehvorabend-Krimiserie WAPO, also immer alles ganz nah dran am organisierten Verbrechen, schwer beschäftigt mit Schmugglern, mit Piraten, ab und zu mal Leben retten, Ertrinkende mit letzter Kraft an Bord ziehen. Ich habe meiner Schwester, übrigens auch passionierte Seglerin, erzählt, dass ich mit dir sprechen werde. Und da kam von ihr folgende kleine Voicemail auf meinem Telefon an.
Speedy, bevor ich das vergesse, du musst dem Wasserschutzpolizisten unbedingt sagen, dass du eine Schwester hast, die sich jeden Tag 3-mal in ihren wohlgerundeten Arsch beißt, dass sie nicht zur Wasserschutzpolizei gegangen ist, wie sie das ja ursprünglich mal vorhatte, sondern jetzt Leichen zählt, anstatt Menschen vorm Ertrinken zu retten. Das musst du ihm unbedingt sagen. Und wenn es eine Chance für Quereinsteiger gibt mit fast 53 und Funkschein und SKS, dann soll er auf jeden Fall Bescheid sagen. Tschüss!
Ja, Todde, das gebe ich hier mal direkt an dich weiter.
Ja, was soll ich da sagen? Also ohne deiner Schwester zu nahe zu treten, wäre bestimmt geeignet, aber 53, das haut nur fast 53, haut dann nicht mehr so ganz hin. Also das ist jetzt nicht böse gemeint.
Das sagst du ihr so ins Gesicht. Sie zählt übrigens Leichen, weil sie beim NDR in der Nachrichtenredaktion sitzt. Also ganz herzliche Grüße an dieser Stelle
dahin.
Dankeschön,
Gruß zurück.
Du aber nochmal, du hast mir im Vorgespräch erzählt, der Alltag bei der Wasserschutzpolizei sieht genau, wie ich mir das vorstelle, eben so nicht aus.
Nee, gar nicht.
Eigentlich ist dir der Job viel gemäßer, hast du gesagt, weil er ja nicht mit quietschenden Reifen und dem organisierten Verbrechen zu tun hat. Warum ist dir das gemäßer? Bist du eigentlich gar kein Gefahrensucher?
Na, das ist ja eine Frage. Nein, also ich bin ja eigentlich ganz normal gelernter Schutzmann gewesen bei der Schutzpolizei. Und davor habe ich mal Maschinenschlosser gelernt im Hamburger Hafen. Und das wollte ich aber irgendwie alles miteinander verbinden und bin dann endlich doch ganz relativ spät in meiner Laufbahn bei der Hamburger Polizei zu Wasserschutz gewechselt. Und das war für mich ein großes Glück. Nicht, weil es da ruhiger zugeht, um Gottes Willen, aber es ist eben ein sehr technischer Beruf. Und wir haben mit Umweltschutz zu tun, wir haben mit Tierschutz zu tun. Hin und wieder auch mal Action, aber niemals mit quietschenden Reifen oder selten. Das geht auf dem Wasser recht schwer. Aber wie gesagt, das Faszinierende ist halt das Technische und das Vielfältige. Du hast mit Menschen aus allen Herren Ländern zu tun. Klar, mit Seeleuten, ne? Und und immer voranschreitender Technik. Man muss sich ständig neu darauf einstellen und das macht halt ganz viel Spaß.
Aber irgendwie musst du doch auch schon so einen heimlichen Hang zum Abenteuer haben. Oder wie kam das, dass du dir trotzdem überlegt hast, dass du einfach auf den Spuren der Wikinger mal ebenso durch den Nordatlantik segeln willst? Wie kam das?
Naja, also so mal eben kommt das sowas ja nicht, ne? Das sind Sachen, die wachsen und man segelt jahrelang auf der Ostsee, Elbe, Nordsee so ein bisschen hin und her, sage ich mal. Und dann das ein oder andere Ereignis kommt dann zusammen. Man wird auch lebensälter und erfahrener. Und letztes Jahr, das war also nicht diesen Sommer, das muss ich nochmal korrigieren, sondern letzten Sommer, 2020, war ich mit meiner Familie unterwegs. Dank Corona, muss ich echt mal sagen, waren die Kinder nicht in der Schule. Meine Frau hatte ihren Job verloren. Und dadurch konnte ich mit der gesamten Familie eine viermonatige Reise über die Ostsee Richtung Schweden, Richtung Norwegen. Also Norwegen haben wir nicht ganz erreicht, da hat die Zeit dann auch nicht mehr gereicht. Aber zumindest die Richtung hatten wir eingeschlagen und haben da eine wunderbare Reise gemacht. Und im Vorwege zu dieser Reise, also für 2021, hatte ich mich auf verschiedenen Wegen erkundigt über das Reisen auf Ostsee und Nordsee und bin darüber über die Internetrecherche auf einen Menschen gestoßen, der nennt sich Klaus Aktoprak. Und in Seglerkreisen ist der auch sehr bekannt. Der macht also Videos, Einhandsegeln, schreibt Bücher und macht auch so Abendvorträge. Und da so ein Abendvortrag bei mir in der Nähe war, in Hamburg, habe ich mir gedacht, Mensch, geh da mal hin, guck dir das mal an. Und auf diesem Vortrag, und da ging das nämlich, der Klaus hatte mal eine Reise gemacht Richtung Schweden und Finnland auf den Spuren der Wikinger, so nannte er das. Das wäre jetzt aber zu lang, um das alles zu erklären. Hat er halt diesen Vortrag darüber gehalten, über diese Reise. Und am Ende dieses Vortrages sagte er, dass er eigentlich auch mal unheimlich Bock hätte, sowas im Nordatlantik zu machen, aber dass ihm das Boot dafür fehlen würde.
Ah.
So. Ja, und da dachte ich so, naja, was soll's, ich habe so ein Boot. Also und bin dann ganz kurz, ich habe da auch echt nicht drüber nachgedacht, das ist heute immer noch so ein Running Gag bei uns, bei Klaus und mir, inzwischen sind wir natürlich gut befreundet, dass ich einfach zu ihm hingegangen bin, habe ihm meine Karte in die Hand gedrückt und habe dann gesagt, ich sage, hey, wenn du wirklich das ernst meinst mit deiner Reise, dann ruf mich mal an. So, und er war da voll mit den Leuten um ihn herum, wollten Autogramme und was weiß ich, ne? Und hat er gar nicht so den Kopf für gehabt, sich da Gedanken zu machen. Das wuchs dann aber auch bei ihm und er erinnerte sich daran, rief mich dann irgendwie ein paar Wochen später an. Naja, und so kam eins zum anderen und dann sind wir letztes Jahr, also 2021, jetzt dann zu dieser Reise gestartet, die allerdings auch ganz anders verlaufen ist, als wir es geplant hatten. Du sagtest eben was von Norwegen, Island. Ja, das war Plan.
Aha.
Aber die Corona-Einschränkungen in den einzelnen Ländern haben das dann so nicht möglich gemacht.
Ach so.
Wir sind letzten Endes, sind wir dann direkt einen Weg von Sylt auf die Shetlandinseln gesegelt. Dort durften wir nicht an Land und dann ging es halt weiter über Färöer. Und von Färöer aus sind wir dann runtergesegelt nach Schottland. Und da haben wir uns dann ein paar Wochen aufgehalten und sind dann wieder durch Schottland durch den sogenannten Caledonian Canal und sind dann über die Nordsee wieder zurück Richtung Deutschland gesegelt. Auch da hatten wir eine andere Route geplant, aber auch immer noch die Corona-Maßnahmen verhinderten, dass wir über Norwegen, Dänemark zurückreisen hätten können, wie wir es wollten. Und so sind wir dann quasi wieder direkt zurückgesegelt. Das war jetzt so eine grob Schnellbeschreibung der Reise.
Ja, aber trotzdem, also ein Wahnsinns-Turn. Tolle, du hast ganz kurz im Vorgespräch, hast du mal erzählt, dass es aber auch so ein Ereignis gab, was dich auch doch nochmal sehr darin bestärkt hat, dir eine Zeit freizunehmen und wirklich mal so ein bisschen so deinen Traum zu leben. Wie kam das?
Ja, also ich bin ja nun auch schon 53 und vor ein paar Jahren ist ein guter Bekannter von mir sehr plötzlich und unerwartet verstorben. Der war also auch so alt wie ich, war Sportler wie ich. Ich mache also ganz viel Sport. Ich versuche mich gesund zu ernähren, rauche nicht mehr seit fast 20 Jahren. Und gut, ja, das ein oder andere geistige Getränk, das darf es dann doch mal sein. Aber so im Grunde versuche ich mich da gesund zu ernähren. Und das hat der eben auch gemacht und ist trotzdem auf einer Laufrunde dann sehr überraschend verstorben. Und das hat mich dann so ein bisschen wachgerüttelt. Nicht mehr dieses nach hinten gucken, wann mache ich das mal, vielleicht irgendwann mal oder so. Ne? Dieses, ja, das kommt schon noch. Oder diese Sprüche kennst du wahrscheinlich, die man so im Kopf hat. Und habe mir dann gesagt, nee, das mache ich jetzt. So, und dann kam das eben zu der ersten Reise 2020 und dann eben auch die Reise 2021. Gott sei Dank kann man im öffentlichen Dienst Teilzeitarbeitsmodelle sich einrichten, so dass man Zeit ansparen kann und das dann in einer Zeit nehmen kann. Und so konnte ich mir halt die Freizeiten nehmen, über mehrere Monate. Ne?
Ja, es gibt einen ganz tollen Film auch über euren gemeinsamen Turn. Den hat dein Mitsegler, eben der Klaus Aktoprak, ins Netz gestellt. Und der trägt den schönen Titel Freigesegelt, die wahre Reise beginnt. Ja. Die wahre Reise beginnt, wenn deine Pläne scheitern. Das ist ja eine interessante These. Habt ihr das wirklich so erlebt?
Ja, das war so tatsächlich. Ja? Also wir hatten ja wir haben 2 Jahre lang die Reise geplant und das war wirklich en Detail, hatten wir alles geplant, quasi auf den Tag genau, wann wir wohin segeln und wie das alles laufen soll. Natürlich haben wir auch Wetterkapriolen, um das mal so zu nennen, eingeplant, dass wir auch mal irgendwo ein paar Tage liegen müssen. Also das war alles mit drin. Aber was wir wussten natürlich, war die Corona-Krise da schon am Laufen, aber dass das in 2021 uns dann doch so treffen würde, das war dann nicht so geplant und hat uns eben auch sehr viel verhindert. Letzten Endes haben wir dann unsere Route den Vorgaben ja angepasst und daraus ist eine fantastische Reise geworden.
Todd, ich muss noch mal fragen, das war ja ein extremes Wagnis, dass du im Grunde dich da, obwohl ihr euch ja kaum kanntet, auf diese Reise eingelassen hast. Überhaupt dieses Segeln, das ist ja so eine Metapher für ganz, ganz vieles. Also vielleicht ist es ja so überhaupt die Tätigkeit, die man so mit Freiheit und Autonomie und all dem so zusammenbringt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so kluge Sprüche wie vor Gott und auf hoher See sind alle gleich. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Also man muss ja mit den Elementen klarkommen, mit Sturm, mit Welle, mit Sonne, Regen. Macht das eigentlich auch vielleicht so ein bisschen demütig, das Segeln?
Ja, also demütig weiß ich jetzt nicht, ob ich das so nennen würde. Also was man haben sollte, ist Respekt. Ne? Also bei all der Technik, wir waren sehr gut ausgerüstet worden und hatten da also das Modernste vom Modernen an Bord. Trotz all der Technik muss man natürlich Respekt haben. Ne? Am Ende geben die Elemente nichts darauf, wie du ausgerüstet bist. Ne? Und wenn der Wind auffrischt und dich ärgern will, dann macht er das halt. Und die Welle eben auch. Und da muss man mit umkönnen und muss eben wissen, wie das geht. Und das, ja, Respekt. Demütig, ja, weiß nicht, aber respektvoll.
Ich schätze dich eigentlich nicht so ein, aber ich stelle die Frage trotzdem mal, bist du eigentlich ein bisschen abergläubisch? Also ihr seid ja zum Beispiel auch über den berühmten Loch Ness gesegelt auf der Tour. Ja. Nessie habt ihr nicht zufällig getroffen, oder?
Oh Mann, Gesa, da sprichst du was an. Das ist, also abergläubisch, was seemännische Sachen angeht, würde ich das fast bejahen. Also bei uns hat Rasmus immer seinen Schluck bekommen, bevor wir los sind. Das ist eine gute Tradition. Und tatsächlich hatten wir auf dem Loch Ness ein Erlebnis, wo wir beide uns angeguckt haben und gesagt haben, nein, das war jetzt nicht wirklich. Also dieser See Loch Ness ist ja unfassbar tief. Ne? Da läuft man aus dem Hafen aus und hat gleich über 200 Meter Wassertiefe unter sich. Mhm. Und das, ich sag mal, in einem Binnensee, mehr oder weniger. Ne? Und wir schipperten da also vor uns voran und hatten immer so zwischen 170, 200, 220 Meter Wassertiefe. Und plötzlich hatten wir tatsächlich nur noch 1,50 Meter, 2,20 Meter. Und dann war das so wieder ganz tief. Also da ist irgendwas unter uns durchgeschwommen, was groß war, weil dieser Zeitraum, ja, ich weiß, das wird nicht Nessie gewesen sein, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, was es war. Also irgendwas ist da durchgeschwommen unter uns und das war schon eine sehr spannende Geschichte, aber abergläubisch, weiß nicht. Gut, bei uns an Bord wird auch nicht gepfiffen, maximal haben wir Gitarre gespielt und sehr laut gesungen, wenn wir weit draußen auf See waren. Da muss dann übrigens auch regelmäßig irgendwelche Tiere besucht, wenn Klaus die Gitarre gezückt hat. Dann waren das eine Mal die Delfine gekommen, die ganze Delfinschule mitten auf der Nordsee. Und das andere Mal besuchte uns mitten auf See, da waren wir zwischen Shetlands und Färöer, kam eine Seeschwalbe an und hat sich dann uns angenähert, hat sich dann auf unseren Feed hier gesetzt, das ist unser Steuerstand gewesen, und dann sogar bei Klaus aus Knie, während er Gitarre gespielt hat. Ne? Also das waren tolle Erlebnisse.
Echte,
ne?
Ja, Wunder. Ja. Thorsten Todde-Moor ist unser Gast heute hier bei Plus Eins. Todde, du hast das große Glück, eine Frau und drei Kinder zu haben, die deine Segelleidenschaft voll teilen. Auf deinem Blog Seemooren, da schreibst du auch regelmäßig über eure Familienturns. Und da schreibst du auch, dass die Pandemiezeit für euch paradoxerweise ein richtiges Geschenk war. Warum?
Absolut, ja. Ja, also der Turn, den ich 2020 geplant hatte, war eigentlich für mich und meine kleine Tochter Astrid gedacht, weil ich berufsbedingt bei ihr, als sie geboren worden war, keine Elternzeit hatte nehmen können. Bei den anderen beiden Jungs hatte ich das jeweils 8 Monate gemacht. Und bei ihr hatte das aber nicht geklappt. Und da hatte ich mir halt vorgenommen, einen längeren Turn mit ihr alleine zu segeln. Und ja, als es dann soweit war, nachdem ich diesen Turn geplant hatte, kam dann auf einmal Corona. Und plötzlich waren eben auch die Jungs zu Hause, also meine beiden etwas größeren Jungs als die Astrid. Und meine Frau verlor auch noch ihren Job. Das war eine Einladung, ne? Also was soll man da jammern? Das haben wir tatsächlich als Geschenk genommen. Ich hatte eh frei durch die, wie gesagt, was ich ja geplant hatte. Naja, und dann sind wir halt 4 Monate losgefahren, ne? Und das Lustige war, die Länder waren ja noch alle zu. Also sprich Dänemark, Schweden, das war ja alles noch dicht, als wir los sind. Und dann haben wir uns gesagt, was soll's, fahren wir halt Richtung Osten. Das hatten wir bisher noch nie so gemacht. Und dann sind wir in die Gewässer rund um Rügen, um die Insel Rügen gefahren, haben da ein bisschen rumgeputschert, uns das alles angeguckt. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und sind dann noch weiter nach Polen. Und von Polen aus kriegten wir dann die Nachricht, dass Dänemark öffnet, dass man wieder als Tourist einsegeln oder einreisen darf. Ja, und dann sind wir nach Bornholm gesegelt, wo ich dann deine Kollegin kennenlernte.
Ja.
Und ja, und dann, als wir da waren, hörten wir eben gerade von deiner Kollegin, dass auch Schweden wieder aufmacht. Ja, und dann sind wir nach Schweden gesegelt. Und dann sind wir halt Richtung Norden, also zur Westküste gefahren. Das war eine wunderbare Zeit. Und sind dann, ja.
Ich muss mal erklären, deine Kinder sind 11, 9 und 7 Jahre alt. Langweilen die sich nicht tödlich an Bord? Also was machen die da die ganze Zeit?
Was machen die ganze Zeit? Also erstmal genießen sie die Natur. Naja, und dann kriegen sie natürlich Aufgaben. Ne? Also was weiß ich, Ruder gehen oder was weiß ich, nach Seeschwalben gucken, nach Möwen gucken. Aber wir halten die Turns eben auch. Wir machen natürlich nicht solche Turns, wie Klaus und ich sie gemacht haben, über mehrere Tage auf See, sondern wir setzen uns als Ziel immer so maximal 8 Stunden. Das werden auch mal 12. Ne? Also du schaffst das nicht, also mit nichts mit dem Boot, was wir haben, in 8 Stunden von Polen rüber nach Bornholm. Da brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Aber wir versuchen das halt kurz zu halten, so dass das für die Kinder eben auch machbar ist. Und am nächsten Tag, nach so einem Schlag, bleiben wir in der Regel auch im Hafen, dass die sich dann auch nochmal die Beine austreten können, toben können. Wir nutzen die Gelegenheit, dann die Ortschaften kennenzulernen. Also für die Kinder ist es ein Traum, muss man ehrlich so sagen.
Du bist ganz klar der Captain an Bord. Das ist einfach der wirklich den Hut auf hat. Funktioniert das eigentlich? Genau, also funktioniert das innerhalb so einer Familie? Also weil jeder hat ja da so seine Rolle weg. Und spielt man dann auf einmal auf so einem Schiff eine ganz andere? Wie geht das?
Nee, das ist einfach, bei uns hängt das einfach damit zusammen, dass ich der Erfahrenere bin. Mhm. Meine Frau ist aber auf dem Weg dahin. Sie wird dies Jahr jetzt, also 2022, wird sie so einen Damensegelturn machen, wo mehrere Frauen dann zusammen segeln. Sie ist also auch schon jetzt bemüht, da ihre Erfahrung zu sammeln. Und die Kinder können inzwischen auch mit anfassen. Die sind dann, was weiß ich, Bootsmann 1 bis 3 werden sie genannt. Und ne, und das funktioniert ganz gut. Mhm. Ne? Aber natürlich habe ich da dann an Bord, zumindest beim Segeln, den Hut auf. Ja.
Wenn du da gerade sagst, sie macht jetzt so einen Damensegelkurs, das klingt ja für mich jetzt erstmal so wie Damensattel beim Reiten. Tatsächlich ist das Segeln ja immer noch eine ziemliche Männerdomäne. Wie siehst du den Unterschied? Also du hast so schön im Vorgespräch gesagt, es gibt Segelfrauen und segelnde Ehefrauen. Was meinst du damit?
Naja, also ich sag mal, die segelnden Ehefrauen, das sind die, die sich an Bord setzen, so sehe ich das. Ne? Man möge mir das verzeihen. Die sich an Bord setzen und dann sich halt durch die Lande schippern lassen und ja, das ganz nett finden, aber dann, das muss auch nicht sein. Und dann gibt es halt die segelnden Frauen. Also ich finde das bei uns im Segelverein, im Altländer Yachtclub, da gibt es ganz erfahrene Segelfrauen, die auch mal in Segel, also in Damencrews sich mal ein Schiff im Mittelmeer oder in der Karibik chartern. Mhm. Und da braucht es keine Männer. Die sind also völlig autark, die machen die Sache großartig. Und es gibt auch ganz tolle Nachwuchsseglerinnen. Ich weiß, dass die Tochter eines Kollegen sehr, sehr erfolgreich im Laser segelt. Also seglerisch gibt es da keinen Unterschied. Also vom Können her, ne? Das darf man auf gar keinen Fall sagen.
Todde, jetzt ist deine Tochter ja die Jüngste und beim Thema segelnde Mädchen, da finde ich so wahnsinnig die Geschichte von der Laura Decker, von dieser jüngsten Weltumseglerin der Welt aus den Niederlanden. Ich glaube, die war 14, als sie komplett alleine um die Welt gesegelt ist. Angenommen, deine Tochter Astrid würde das mal wollen, würdest du der so eine Reise in dem Alter erlauben?
Nee, also das würde ich nicht nur meiner Tochter Astrid nicht erlauben, das würde ich auch meinen Söhnen nicht erlauben. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, ob Mädchen oder Jung. Ich finde das schlicht verantwortungslos. Ne? Also in dem Alter kann man gar nicht die Erfahrung gesammelt haben über Jahre, die man braucht, um eine solche Reise anzutreten. Alles andere ist dann viel Glück haben. Ne? Ja. Also dass es so geklappt hat, glaube ich, hängt nur damit zusammen, dass ich deren Glück hatte.
Ich habe auf deinem Blog diese wirklich sehr süßen Fotos von deiner Tochter angeguckt, wie die da in dieser Rettungsweste ja fast ertrinkt, weil sie noch so klein ist. Es gab wahrscheinlich auch immer mal so Momente auf einer Reise, die vielleicht so ein bisschen brenzlig wurden. Was macht dann eigentlich einen richtig guten Kapitän in so brenzligen Situationen aus? Also was würdest du sagen, ist das Wichtigste, wenn es wirklich gefährlich wird?
Ruhe bewahren, Gelassenheit ausstrahlen, professionelles Handeln, weitermachen. Darfst du nicht in Panik verfallen. Ne? Also die Crew würde das nicht damit danken, wenn du da selber panisch wirst. Da muss man einfach ein Stück weit Coolness ausstrahlen, ne? Und eben souverän handeln, ne? Also situationsangemessen, würde man so sagen.
Also Ruhe bewahren ist sozusagen die oberste Losung. Thorsten Mohr aus York in Niedersachsen ist mein Plus Eins heute. Wir haben jetzt schon einige der ganz großen Fragen angerissen, die das Segeln betreffen. Wenn ich mich jetzt aber wochenends auf meiner kleinen Junke auf dem Tegeler See hier in Berlin erlebe, dann sind es ja oft die kleinen Dinge, die einen als Familie auf so einem Boot wirklich zur Weißglut treiben können. Stichwort Ordnung bzw. Unordnung, da ist das Fernglas zum Beispiel garantiert nicht an dem Platz, an dem man es erwartet. Im Taschenchaos ist dann die Sonnencreme ausgelaufen und wenn ich mir das jetzt mit drei dann doch noch relativ kleinen Kindern vorstelle und dann auch noch auf einem richtig langen Turn, dann führt uns das doch direkt zu unserer Rubrik.
Plus eins. Die Antwort.
Und die suchen wir diesmal, die Antwort auf die Frage, wie kriege ich denn Kinder dazu, Ordnung zu halten? Also auf dem Wasser, aber unbedingt auch an Land. Und wir fragen dazu Gunda Borgest. Sie ist Aufräumcoach, sie ist Buchautorin, sie ist Mutter zweier inzwischen schon erwachsener Kinder, die diese Frage also auch schon aus jahrelanger praktischer Anschauung kennt. Hallo Gunda, frohes neues Jahr.
Hallo, ja, wünsche ich dir auch, Gesa, hallo.
Die liebste Frage von Kindern, die ist ja bekanntlich eine sehr simple, die einen doch auch vor große Schwierigkeiten stellen kann, nämlich die Frage, warum? Warum soll Aufräumen nützlich sein, Gunda?
Also es kommt natürlich ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Aufräumen spart schon mal Zeit. Da kann man viel tollere Sachen machen, wenn man aufgeräumt hat, wenn man eine Ordnung, eine Struktur hat, braucht man keine Zeit mehr, um irgendwas zu suchen. Erster Punkt. Dann hat Ordnung natürlich viel mit Gestalten zu tun. Also ich kann mein Zimmer zusammen mit meinen Eltern gestalten und eine Ordnung schaffen, die zu mir passt. Also es muss nicht unbedingt die Ordnung der Eltern sein. Ganz wichtiger Punkt. Dann, ich ärgere mich weniger. Also wenn ich irgendwas nicht finde, das nervt doch. Das heißt, weniger Ärger im Leben ist doch eigentlich gut. Dann, wenn ich aufräume, also diese Grundordnung schaffe, dann kann ich zum Beispiel alte Schätze entdecken, die ich irgendwie schon lange nicht mehr im Auge hatte und plötzlich entdecke ich, wow, super, das habe ich ja schon ewig gesucht, toll, ist da. dann kann ich natürlich, wenn ich kapiere, wie schnell ich dann fertig bin mit dem alltäglichen Aufräumen, weil ich nämlich weiß, wo die Sachen hinkommen, wow, auch das spart Zeit und ja, für viel bessere, schönere Dinge als dieses ewige Thema. Und ich habe weniger Streit mit meinen Eltern, ist auch ein guter Punkt.
Boah, also ich bin ja restlos überzeugt. Tolle, jetzt du als Segler, du kennst ja dieses Problem Ordnung wirklich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, weil Ordnung an Bord ja geradezu lebenswichtig ist. Inwiefern?
Ja, also ganz normal. Die Ordnung an Deck, die man braucht, ist halt ja lebendiger Unfallschutz. Ne? Also wenn da Leinen, Schoten oder dergleichen rumliegen würden, da stolpert man drüber, man stürzt, man kann ins Wasser fallen. Da muss schon Ordnung herrschen. Da bin ich auch sehr penibel, was das angeht. Ne? Und wenn da keine Ordnung herrscht, dann gibt es eben auch eine Ansage an die Crew.
Ein Bootsmann 1, 2 oder 3.
Ja, genau. Wer unter Deck mal auf den Legostein getreten ist nachts, wenn man ins Bad geht, der weiß auch, warum da dann Ordnung wichtig ist. Das tut Ase weh und der fällt dann aber wahrscheinlich auch gleich irgendwo in die Bildschrein. Das heißt, man sucht das da wieder. Das ist unglücklich, aber nicht zuletzt ist so ein Boot natürlich erheblich kleiner als jetzt das Haus, die Wohnung, das Kinderzimmer zu Hause. Und wenn man da keine Ordnung hält, dann müllt man sich auf gut Deutsch zu.
Das ist ein gutes Stichwort. Das finde ich ein ganz interessantes, denn man ist ja auf dem Boot dazu verpflichtet, wirklich so einen Minimalismus zu fahren. Da gibt es wirklich für jeden einen Becher, eine Tasse, eine Gabel. Es gibt wahrscheinlich auch für deine Kinder nur das wirklich so eine Minimalausstattung an Spielzeug. Zu Hause, da erstickt man ja geradezu in dieser Flut an Spielzeug, an Kram, an Sachen. Gunda, ist das vielleicht auch schon überhaupt ein Schlüssel, wo man anfängt mit der Ordnung, dass man einfach weniger versucht, da rumfliegen zu haben?
Ja, absolut. Also ich unterscheide ja zwischen diesem alltäglichen Aufräumen. Ich muss mal kurz meine dreckige Wäsche irgendwie runtertragen oder ich stelle mein Buch zurück. Und dieser Grundordnung, die es in einem Kinderzimmer in Absprache mit den Kindern einfach geben sollte. Und wenn es da nicht so viel ist, also ich würde zum Beispiel vorschlagen, bei Eltern, startet mit einem langen Wochenende mit eurem Kind und macht quasi das Ausmisten und macht das zu einem freudigen Projekt. Besprecht mit euren Kindern, wo sie ihre Kinderkunst aufhängen wollen. Besprecht mit denen, wo sie ihre Stifte haben wollen und so. Und dann, wenn du sagst, weniger, ja klar, ich habe mehr Überblick. Ich kann das Spiel sofort finden. Und wenn die Kinder ein bisschen älter sind, es ist total nachhaltig, weil weniger heißt weniger Konsum. Ja? Also Fridays for Future freut sich, wenn wir einfach weniger Materielles anschaffen und zum Beispiel Erlebnisse schenken statt die neue Lego-Kiste oder so. Also das ist sozusagen, da geht es ziemlich ins Grundsätzliche. Und das, was du gerade angesprochen hast, Thorsten, mit der Ordnung auf dem Boot, dass da ganz wenig nur da ist, das ist ja was wir als Erwachsene auch kennen, wenn wir mit einem kleinen Koffer 3 Wochen irgendwo unterwegs waren und nichts vermisst haben. Und dieses Gefühl quasi mitzubringen ins eigene Zuhause und zu sagen, wow, was brauche ich eigentlich wirklich? Und das mit den Kindern zu erarbeiten und nicht nur zu erarbeiten, sondern auch wirklich die Kinder dazu zu ermutigen und zu sagen, Mensch, du hast 4 Teddys, wollen wir nicht 2 weggeben an ein Kind, was keine Teddys hat? Dann mit den Kindern auch die Spenden wegbringen, damit die sehen, wo ihre Sachen hingehen. Also das ist ein ziemlich großes, aber auch ein ganz tolles Thema und es geht immer um Ermutigung.
Interessante Sache. Also Todde, du sagtest ja, bei dir sind dann auch schon mal einfach klare Ansagen nötig oder die sind dann auch einfach fällig und in der Rolle des Captains ist das ja wahrscheinlich auch nochmal mehr angemessen. Aber Gunda, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es auch hier wie oft im Leben eher darum, ja, zu ermuntern, das auf eine freudvolle Weise für Ordnung zu werben, als jetzt vielleicht durch, jetzt gehst du auf dein Zimmer und räumst auf.
Nee, genau. Also das so sind ja viele von, sind ja in der Generation vor uns oder auch wir. Ich bin auch noch so aufgewachsen. Räum dein Zimmer auf ist immer, wurde als Strafe ausgesprochen. Ja. Ist also total negativ konnotiert. Und zu sagen, du, Ordnung kann bedeuten, sich wohlfühlen, alles finden, eine bestimmte Leichtigkeit, eine Klarheit, eine Übersicht. Das kann Ordnung auch heißen. Und ganz wichtig ist dieses, nicht die Kinder, macht das jetzt mal, sondern es wirklich mit ihnen gemeinsam zu etablieren und dann auch gemeinsam zu üben. Weil viele Kinder sind einfach mit dem Satz, räum mir mal auf, überfordert. Und die wissen gar nicht, wie das genau geht. Ja? Das heißt, das musst du ihnen zeigen. Und dafür musst du dich halt auch selber mit deinem eigenen Ordnungsthema als Mutter oder als Vater auseinandergesetzt haben. Also, und das verändert dann oft Familien sehr grundlegend auch in ihrem Alltag. Und es kann was sehr, sehr Schönes und haben mit weniger Streit und weniger Nerv und weniger Ärger. Ich habe einen kleinen Jungen mal, der hatte ich mit der Mutter gearbeitet und der war 10 Jahre alt und der hat dann gesagt, Gunnar, kannst du nicht auch mal mit mir aufräumen? Und dann habe ich mit dem echt 5 Stunden sein Zimmer neu gestaltet und der hat es wirklich mit einer, die Mutter hatte gesagt, du, nach einer halben Stunde wird der müde sein oder so. Überhaupt nicht. Und wir haben überlegt, welche Poster hängen wir auf, wie machen wir das mit den Playmobil-Figuren, wie will er das genau haben, wenn er die Sachen fertig gebaut hat. Da haben wir dann ein Regal dafür vorgesehen, wo das fertig Gebaute hinkam. Das heißt, fragt eure Kinder, was sie wollen, was sie brauchen und stülpt es ihnen nicht über, weil ihr glaubt, ihr habt jetzt irgendwie das Ordnungsprinzip von euch, passt auch immer auf eure Kinder. Das stimmt nicht.
Wie man Kindern Lust auf Ordnung macht. Die Antwort kam heute von Gunda Borghese. Ganz herzlichen Dank für deine Expertise.
Ich danke euch herzlich. Danke, bis bald.
Lieber Todde, Thorsten Mohr, mein Plus Eins, ein sehr glücklicher Zufall, der dich heute zu meinem Gast hat werden lassen. Hoffentlich gibt es in diesem Jahr noch ganz, ganz viele weitere so angenehme. Thorsten Mohr aus York in Niedersachsen.
Niedersachsen.
Hat uns an seiner Leidenschaft fürs Segeln teilhaben lassen. Thorsten, ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr. Natürlich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie wir sagen. Ich freue mich, weiter über dich zu lesen auf deinem Familiensegelblog Seemohren. Deine Reisen, die findet man unter anderem auch auf der Internetseite deines Segelkompagnons Klaus Aktoprak. Die Seite heißt lufgier.de. Das ist ja auch ein toller Name. Lufgier ist eigentlich sowas wie, ja, wie Windgier, ne? Oder?
Genau.
Toll, schön, dass du unser Gast warst heute.
Ja, es war toll, hat Spaß gemacht. Ich danke ganz herzlich. Ich finde es toll. Also ich freue mich an dem Interesse am Segeln. Das finde ich schön.
Ja, hoffentlich haben wir hier vielen Leuten Lust gemacht. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust auf mehr Familiengeschichten bekommen haben, dann hören Sie unbedingt auch rein in unseren Plus 1 Podcast mit der Geschichte der Woche.
So ab der 2., 3. Fahrstunde hat es halt schon angefangen, dass er dann zum Beispiel einfach beim Reden die Hand auf mein Bein gelegt hat. Mit der 4., 5. Fahrstunde wurde es schon immer mehr. Und vor allem auch einfach, während wir stillschweigend im Auto saßen, zum Beispiel an einer Ampel, hat er dann seine Hand so auf mein Bein gelegt. Und zwar eher nicht am Knie, sondern auf jeden Fall sehr weit oben, sodass es für mich wirklich ein sehr, sehr unwohles Gefühl gegeben hat.
Wie als Mutter damit umgehen, wenn die eigene Tochter sexuelle Belästigung erfährt? Genau darüber sprechen Barbara Geschwinde und ich im Geschichten-Podcast bei Plus Eins. In der kommenden Woche, da sitzt hier Caro Corneli. Bis dahin, machen Sie es gut.